Hallo Michael.
Hallo Thomas.
Bist du schon in WM-Stimmung?
Nee, nicht richtig. Das liegt natürlich an mehreren Dingen. Also zum einen ist ja so, dass die WM in diesem Jahr zu einer ungewöhnlichen Zeit stattfinden wird. Also November, Dezember ist ja nicht unbedingt die Zeit, wo man so in Stimmung gerät. Und zum anderen ist es vielleicht auch so ein bisschen so, dass so die allgemeine Nachrichtenlage, also so Stichwort Ukraine-Krieg oder steigende Energiekosten jetzt vielleicht nicht so unbedingt die Laune so heben. Also bei mir ist jetzt noch nicht so viel zu spüren.
Ja, ist ein bisschen bei mir ähnlich. Man könnte fast sagen, stell dir vor, es ist WM und keiner merkt's, weil jetzt, wenn ich so einkaufen gehe, merke ich sehr wohl, dass Weihnachten vor der Tür steht. Die Lebkuchenhäuser und die ganzen Stände mit dem üblichen weihnachtlichen Schnickschnack sind ja beim Discounter schon längst da. Aber ich sehe so gar keine Deutschlandhüte, Deutschlandfahnen, Schals und irgendwelches Zeug, das man sonst bei Europameisterschaften oder bei Fußball-Weltmeisterschaften natürlich im Einzelhandel zu kaufen kriegt. Das ist ziemlich komisch. Und hier in Saarbrücken hat die Gastronomie auch gesagt, ach nee, Public Viewing, das wäre natürlich dann vermutlich nicht draußen, sondern drin. Das machen wir diesmal auch nicht, das bringt uns nichts, haben wir keine Lust drauf. Wie ist es bei euch da, was Public Viewing angeht?
Ja genau, also das ist in Berlin natürlich auch so. Also das hat sicherlich auch damit zu tun, dass manche Plätze jetzt einfach auch belegt sein werden mit Weihnachtsmärkten. Ne? Also da sind einfach gar nicht so viele Plätze jetzt auch verfügbar. Aber das fügt sich ja auch ein in andere Beispiele. Also in Frankreich zum Beispiel hat die Regierung ja das Public Viewing an öffentlichen Plätzen grundsätzlich untersagt. Also man merkt doch, also die Fußballstimmung wird dieses Jahr ein bisschen getrübt sein.
Ja, man muss mal grundsätzlich sagen, dass Public Viewing natürlich im November, Dezember nicht so viel Spaß macht, ist völlig klar. Dass es aber auch legitim ist zu sagen, okay, wir wollen den Fußball fördern, wir nehmen mal ein Land, das eine Fußball-Weltmeisterschaft austrägt, das eben so liegt, dass das mit unseren See- und Veranstaltungsgewohnheiten ein bisschen quer liegt, kann man ja auch noch akzeptieren. Aber letztendlich ist die Begründung, du hast Frankreich angesprochen, dort ja, nee, wir wollen das aus politischen Gründen nicht, weil die Menschenrechtslage in Katar so traurig ist und weil auch die gesamten Umweltbedingungen dort nicht gut sind und auch die Art und Weise, wie dort die Stadien gebaut wurden, denen nicht so gefällt. Da ist also eine massive politische Kritik, auch natürlich bei uns mit im Spiel.
Absolut. Also es geht natürlich vor allem um die Menschenrechte, aber es kommen natürlich auch die strengen Auflagen für die Journalisten und Journalistinnen dazu, also was die Berichterstattung außerhalb der Stadien betrifft.
Deshalb geht es bei uns hier in Medien kreuz und quer heute auch um die Frage, kommt erst der Fußball, dann die Moral, was wird mit und aus der WM in Katar? Ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und ich bin Michael Meyer. Als Gast eingeladen haben wir uns den Kommunikationswissenschaftler und Fußballexperten Professor Michael Schaffrath. Er lehrt an der TU München an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften. Und vielleicht, um seinen Blutdruck zu schonen, boykottiert er die Fußball-WM in diesem Jahr auch vor dem Bildschirm. Hallo, Herr Schaffrath.
Guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Biemisdörfer.
Ja, sagen Sie mal, werden Sie das jetzt komplett boykottieren oder werden Sie dann aus beruflichen Gründen doch auch einzelne Spiele vielleicht nachschauen im Nachhinein oder so? Wie werden Sie das halten?
Nein, ich werde im Fernsehen gar keine Bilder angucken, weil ja die größte Einnahmequelle von Weltmeisterschaften natürlich auch die Fernsehgelder sind. Aber ich werde mir die Spiele im Radio anhören und ich werde natürlich auch die Printberichterstattung mir angucken und durchlesen, also Tageszeitung, SZ, FAZ und den Kicker.
Ist denn wirklich alles so schlecht in Katar, dass Sie auf Bewegtbild verzichten müssen?
Also ob alles ganz schlecht ist in Katar, kann ich nicht beurteilen, weil ich war noch nie in dem Land. Das Wetter soll ganz gut sein, die Trainingsbedingungen sind wohl exzellent. Deswegen macht der FC Bayern ja auch immer dort sein Trainingslager. Und ich glaube auch oder vermute oder hoffe einmal, dass die einheimische Bevölkerung, die Fußballfans aus aller Welt auch herzlich empfangen wird. Aber ich habe doch erhebliche Zweifel, wenn ich lese, dass der FIFA-Präsident Gianni Infantino sagt, das wird die beste WM aller Zeiten werden. Das wird die teuerste werden, aber ob es die beste wird, da bin ich skeptisch. Und ich bin auch skeptisch, wenn ich lese, dass der FIFA-Präsident sagt, alle seien herzlich willkommen, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Also es gibt schon doch erhebliche Kritikpunkte, die sicher auch berechtigt sind.
Nun ist es sicherlich ja nicht das erste Sportereignis, was in einem, ich sag mal, heiklen Land stattfindet. Wenn Sie jetzt mal so die Berichterstattung der letzten Wochen und Monate verfolgen, was glauben Sie, wie frei, also jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, wie frei wird denn die Berichterstattung da wohl werden?
Also nach allem, was man vor allem in der letzten Woche noch lesen konnte, wird sie relativ unfrei werden. Wir haben ja mitbekommen, dass alle Journalisten, die sich akkreditieren, müssten vorweg ein Schriftstück unterschreiben, weil sie sonst keine Akkreditierung bekommen. Und da verpflichtet man sich, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel für Fernsehteams. Fernsehteams ist verboten, in Privatwohnungen zu filmen oder Aufnahmen von Regierungsgebäuden oder Universitäten, sogar Kirchen oder Krankenhäuser zu machen. Ja. Dann der ganze Umgang mit queeren Personen in dem Land ist äußerst heikel. Und der letzte Punkt, der mir noch einfällt, bezüglich auf freie Berichterstattung. Es ist wohl damit zu rechnen, dass die Medienvertreter vor Ort einer sehr intensiven digitalen Überwachung unterliegen. Und Katar steht ja auf der Liste der Pressefreiheit nicht umsonst auf Platz 119. Also da kann man schon erkennen, dass das mit freier Berichterstattung wohl sehr schwierig werden wird für die Journalistinnen und Journalisten, die dort anreisen.
Das ist natürlich erheblich dramatisch, da ja eine journalistische Berichterstattung in einem Land, wo es um ein großes Sportereignis geht, ja nicht ausschließlich eine Sportberichterstattung ist, sondern man will das Land ja auch kennenlernen, man möchte ja auch ein bisschen erfahren, wie lebt es sich dort, was hat das Land für Probleme, was hat das Land für Chancen. Das möchten die Emire, das ist ja doch eine, ich glaube schon eine Art Monarchie, Katar, wohl tatsächlich verhindern. Was haben sie denn zu verbergen, Ihrer Meinung nach?
Ja gut, das, was wir ja seit Monaten oder im Grunde seit der Vergabe der Weltmeisterschaft 2010 an Katar ja schon diskutieren öffentlich und in der veröffentlichten Meinung. Es geht um den Umgang mit homosexuellen Personen. Es geht sicherlich auch um die Frage, unter welchen Bedingungen sind denn da die Stadien gebaut worden, die Infrastruktur erschaffen worden. Amnesty International hat vor einem Jahr einen Bericht veröffentlicht, bei dem genannt worden ist, dass 15.000 Menschen, Gastarbeiter in Katar beim Aufbau der Infrastruktur gestorben sind. Unter sehr ungeklärten Umständen, auch teilweise junge Leute. Die FIFA und das Organisationskomitee von Katar sagt, es seien nur 3 Menschen gestorben. Aber unabhängig davon, ob nun die 15.000 von Amnesty International stimmt als Zahl oder die 3, die die FIFA nun benennt, eins ist doch ziemlich klar. Die Bedingungen, unter denen in Katar die Infrastruktur und Stadien gebaut worden sind, waren menschenverachtend, ausbeuterisch, Stundenlöhne von 2,50 Euro oder auch die Gastarbeiter mussten wochenlang auf ihr Gehalt warten. Die konnten das Land nicht verlassen, weil man ihnen die Pässe abgenommen hat. Also die Liste der Verfehlungen in Richtung Menschenrechte, die scheint schon recht lang zu sein. Und man möchte wohl jetzt verhindern in den 4 Wochen, dass diese Skandale im Zuge des Aufbaus dieser WM und der Infrastruktur, dass die jetzt in irgendeiner Form thematisiert werden.
Ich kann mich erinnern, es gab ja, ist schon eine Weile her, Peking 2008, da gab es ja auch eine Debatte darum, inwieweit die Presse da möglicherweise in so in Anführungszeichen Propagandafallen tappt, weil natürlich so ein großes Ereignis ja sehr imagefördernd ist für das jeweilige Land und weil das dann schon auch so als ein, naja, ich sag mal so als Imagebooster so verstanden wird. Wie kann man denn Ihrer Ansicht nach verhindern, dass man da in so eine Propagandafallen dann doch tappt, weil ich meine, über die WM wird ja nun zwangsläufig berichtet werden.
Sportliche Großereignisse wie Olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften sind immer auch Propagandaveranstaltungen für das jeweilige Ausrichterland. Und da können wir in die Geschichte gucken und an 1936 uns erinnern. Da war das eine reine Propagandaveranstaltung und da wurde der Weltöffentlichkeit dann suggeriert, dass Deutschland sehr friedliebend ist oder war. 3 Jahre später waren alle klüger. Positivbeispiel bei uns im Land, die WM 2006, hat natürlich sehr massiv dazu beigetragen, dass sich das Bild der Deutschen und das Bild der Bundesrepublik Deutschland im Ausland stark verbessert haben. Und auf solche Effekte setzen die Kataris natürlich jetzt auch. Das Turnier soll mithelfen, weltweite Anerkennung zu bekommen für das Land und nebenbei den Tourismus anzukurbeln. Welche Möglichkeiten die Journalistinnen und Journalisten dann vor Ort haben, das wird man dann erst beurteilen können, wenn die WM läuft, inwiefern man tatsächlich seriös über Land und Leute und ehrlich und authentisch berichten kann. Ich bin skeptisch.
Reden wir mal über den Elefanten auf der Party. Reden wir mal über den oder die Organisation, die eigentlich auch sehr dankbar sein müsste, wenn es Katar gelingt, die Diskussion um den Bau der Stadien und um die Menschenrechte zu unterdrücken. Reden wir über die FIFA. Die hat ja nun schließlich und endlich die WM an dieses Land vergeben. Und die muss ja auch ein massives Interesse dran haben, dass das eine schöne WM wird. Wie Sie haben ja schon gesagt, es wird versprochen, es wird die tollste. Wie verhält sich da die FIFA? Und ist die FIFA nicht eigentlich das, was man ja auch lesen kann, gerade dabei, ihren großen Sündenfall zu erleiden?
Die Begleitumstände der Vergabe 2010 an Katar sind ja bestückt mit Gerüchten über Bestechungen, Korruptionsvorwürfen etc. etc. Die FIFA wird nach allem, was man lesen kann, mit diesem Event 6,5 Milliarden Euro Gewinn machen. Es geht der FIFA natürlich in erster Linie darum, Geld zu maximieren, Gewinnmargen auszuweiten etc. etc. Sie haben es ja schon angesprochen. Zum ersten Mal findet eine WM kurz vor Weihnachten statt oder im Herbst oder im Winter statt. Ganz ungewöhnlich auch für den Fußballkernmarkt Europa, ne, mit allen Begleiterscheinungen, die Sie schon auch angesprochen haben. Also ich bleibe dabei, dass ich doch eher skeptisch bin, dass das eine tolle WM ist. Und ich bin auch eher skeptisch, ob man sich am Ende wirklich freuen kann, wenn man Weltmeister wird in Katar.
Welche Zukunft haben überhaupt solche großen Sportereignisse, wenn man schaut, was Peking und Katar für Probleme aufwerfen? Klar, in den nächsten Jahren sind wir in gewisser Weise auf der sicheren Seite. Da wird es eine WM in Kanada, in den USA und Mexiko geben, also in gesamt Nordamerika. Die nächsten Olympischen Spiele sind in Paris, dann gibt es Winterspiele in Mailand, also dann doch wieder eher vor unserer Haustür. Aber dennoch können sich nur noch die Reichen und Schönen so etwas überhaupt leisten und muss man dann mehrere Augen zudrücken, damit überhaupt noch jemand sich bewirbt. In Deutschland ist ja die Debatte darüber ja auch im Gange.
Ja, man muss sagen, bei den nächsten Großsportereignissen, also Olympische Spiele Paris oder Fußball-Weltmeisterschaft dann Kanada, Amerika und Mexiko. Der große Vorteil dieser Ausrichterländer ist, erstens haben sie Erfahrung, weil sie schon diverse Großsportereignisse ausgerichtet haben. Und zweitens haben sie eine Infrastruktur, auf die sie zurückgreifen können. Man muss also nicht alles neu erschaffen und bauen. Und drittens, was ich eingangs ja auch schon mal gesagt habe, in diesen Ländern herrscht Pressefreiheit und die wird auch beachtet. Ich glaube, dass angesichts der weltpolitischen Konstellationen und Krisen, die wir haben, alle großen Sportverbände, FIFA, IOC oder auch die UEFA, dass sie gut beraten sind, so eine Art Wertewandel oder ein Umdenken an den Tag zu legen, nach dem Motto, geht's nur noch um Vermarktung, Gewinnmaximierung, oder muss man nicht auch denken an Ökologie, an Nachhaltigkeit, an ein bisschen mehr Bescheidenheit, weil das dann auch vielleicht dem Zeitgeist eher entspricht. Und Großsportereignisse ohne Fans, interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer, die haben natürlich auch keine große Attraktivität. Und ich hoffe zumindest, dass hier bei den Verbänden ein Umdenken langsam stattfindet.
Ich würde gerne noch mal auf den Journalismus zurückkommen. Ich habe mich jetzt auch gefragt, wenn wir jetzt doch mal wieder auf so ein heikles Land wie Katar blicken, ob man nicht eigentlich von den Journalisten und Journalistinnen da zu viel erwartet, also dass die sozusagen dann die dunklen Flecken da des Landes dann so betrachten sollen. Aber eigentlich ist es ja, was wir gerade eben besprochen haben, ja doch die Verantwortung der FIFA letzten Endes. Und die Journalisten können ja im Grunde genommen dann nur so ein bisschen am Rande noch darüber berichten, also soweit ihnen das möglich ist, haben wir ja darüber gesprochen. Also wie sehen Sie diesen Konflikt?
Also die Journalisten haben schon eine normative Aufgabe, alle gesellschaftlichen Ereignisse auch kritisch und kontrollierend zu hinterfragen. Deshalb genießen Journalisten in unserem Land ja auch bestimmte Freiheiten, wie beispielsweise das Zeugnisverweigerungsrecht oder Auskunftspflicht von Behörden gegenüber Journalisten in unserem Land. Also insofern gibt es normative Verpflichtungen, kritisch und kontrollierend sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn man zum Beispiel mal guckt in die ARD-Dokumentation Sport Insight, ist das ja bezogen auf Katar auch veritabel gemacht worden. Das sind tolle Dokumentationen, die man sich auch im Internet nochmal angucken kann. Und da versucht man schon seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Inwieweit die FIFA tatsächlich ein Interesse an unabhängiger, kritischer, kontrollierender Berichterstattung hat, wage ich tatsächlich angesichts der gesamten Begleitumstände der Vergabe der WM an Katar zum Beispiel doch sehr zu bezweifeln.
Wenn jetzt aus welchen Gründen auch immer der sportliche Funke möglicherweise ja dann doch durch einen spektakulären Erfolg, zum Beispiel der deutschen Herrenfußballnationalmannschaft, überspringen sollte, Sie sind ganz sicher, dass er sie nicht auch noch erreichen könnte, fernsehtechnisch?
Ja, absolut. Also da bin ich ganz sicher. Erstens, weil ich im Wort stehe gegenüber meiner Familie. Und zweitens, weil ich im Wort stehe, am Montag habe ich es noch gesagt, bei einer Erstsemestervorlesung vor 400 Studierenden, dass ich kein Spiel gucke. Nicht mal ein Finale Deutschland gegen Brasilien. Ist mir auch egal, wie es ausgeht. Ich würde mich dann freuen für die deutsche Mannschaft. Aber nochmals, ich bin mir nicht so sicher, ob man sich als Sportler am Ende tatsächlich freut, wenn man Weltmeister in Katar geworden ist.
Wohl wahr. Und trotz alledem wird die WM natürlich in den Medien ein Thema sein. Das kann man mit ganz Sicherheit sagen. Herr Schaffrath, dann danken wir Ihnen sehr für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank auch. Schöne Grüße aus München.
Ja, vielen Dank auch. Und Michael, du guckst ein bisschen.
Ja, ich würde es vielleicht auch so ein bisschen machen, wie Herr Schaffrath auch gesagt hat, dass man vielleicht so einzelne Sachen dann doch mal im Netz dann nachschaut. Also wenn zum Beispiel die deutsche Mannschaft doch erfolgreicher jetzt wird als beim letzten Mal. Aber ich werde es auch jetzt nicht im normalen Fernsehen gucken. Also man muss da einfach konsequent bleiben an der Stelle und so werde ich das dann auch halten.
Ja, ich denke, lass mich mal überraschen. Das Fleisch ist schwach. Je nachdem, wie das fußballerisch da läuft, will ich jetzt gar nichts ausschließen. Was ich aber vielleicht ganz gerne trotzdem mal gucken werde, wenn es zeitlich passt, natürlich ist die Eröffnungsfeier. Da kann man mal wieder schauen, wie Propaganda wirkt. Ist vielleicht auch mal ganz interessant.
Absolut, das sehe ich auch so. Das ist vielleicht sogar sehr spannend, das stimmt.
Wir werden wie immer es sehen und beobachten. Ich danke dir, Michael.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Medien, Cross und Quer. Der Podcast.